Das Thema dieser Predigt ist der Gewinn des Himmelreichs. Und ich habe ein paar Gedanken von Johann Tobias Beck aus dem Jahre 1858 mit reingenommen. Bei diesem nun folgenden Text aus der Bibel haben wir einmal mehr einen scheinbaren Widerspruch vor uns, der sich wie bei allen himmlischen Dingen aus der eher verschobenen und falschen Sichtweise unserer irdisch gebundenen Sünderherkunft ergibt und unser Verhaftetsein dem Staub dieser Welt so deutlich unterstreicht. Denn an sich ist ja das Reich der Himmel mit nichts vergleichbar in unserem irdischen Welt- und Lügensystem. Und trotzdem stellt der freundliche Herr Jesus unsertwegen etliche Vergleiche an, damit uns in unserem Unverstand wenigstens eine Ahnung, ich möchte fast sagen ein Schnuppern, gewährt wird auf das sonst so völlig Unbegreifbare. Und da sagt der Matthäus 13, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker. Denn ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Und wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße, die Faulen aber warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Ist es jetzt nicht eine sehr liebevolle Geste, dass der Herr Jesus diese Antwort der Jünger so freundlich gelten lässt und sagen, ja, Herr? Ja, ganz unverständlich sind sie ihnen ja nicht geblieben, die Himmelsreichsgleichnisse. Aber ja, wer nur etwas verstehen will, der ist ja auch schon auf dem richtigen Weg. Und dreimal spricht Jesus hier von einem Reich, das er gekommen ist, aufzurichten vom Reich der Himmel. Und vor ihm hat es kein solches Himmelreich gegeben. Und außer ihm gibt es weder heute noch bis ans Ende der Tage ein solches. Es gab und gibt seit Nimrod wohl viele Reichsformen auf dieser Welt. Sie treten auf, dann blühen sie, sie herrschen, sie streiten, sie verblühen und gehen wieder unter, samt ihren Herrschern. Und auch die sind und bleiben ja nichts als Erde, es sei denn, sie werden Untertanen im Reich Christi. Aber auch die Bürger in diesen ihren Reichen, die sind Erde und bleiben Erde, es sei denn, dass Christus ihr König und ihr Haupt wird. Und auch die Güter und alle Vorteile der Erdenreiche sind irdisch und können und werden nie etwas anderes werden. Hören wir vier Aussagen Jesu dazu, die diese Tatsache unterstreichen. Da steht in Matthäus 11, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Und in Lukas 16 steht, das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes, von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Und in Johannes 3 steht an einer Stelle, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und im Vers 31, der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und er redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. So ganz anders verhält es sich mit dem Irdischen und auch mit dem Reich Christi. Da ist der Herr im Reich Christi, und im Reich der Himmel, da ist der Herr und das Haupt vom Himmel. Und er ist auch im Himmel, wie er auch sagt und betont, er ist über allen. Und jede seiner Gaben ist auch von oben, ist himmlischen Ursprungs ist himmlischer Art und alle Bürger seines Reichs sind himmlisch angesiedelt, Bürger des Himmelreichs, und bilden eine wahrhaftig freie Gemeinschaft von Abgesonderten für Gott. Das ist das Wort für Heilige. Denn Gott ist ihnen alles in allem. Und dieses ganze Reich der Himmel ist ein Aufgang aus der Höhe, wie auch geschrieben steht, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus erwarten, als den Retter. Und in Epheserbrief steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. In dem Kolosserbrief im Kapitel 3 steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das sind wahrhaft himmlische Worte, nicht wahr? Aber um auch hier ein Gleichnis anzulegen, so wie der Mensch ein zweifaches Wesen an sich hat, ein äußeres und ein inwendiges, wir haben einen sichtbaren Leib und einen unsichtbaren Geist, so hat auch das Reich der Himmel etwas Äußeres und etwas Inneres. Beides aber gehört zusammen und man findet es auch zusammen. Zu den hier auf Erden sichtbaren Fußstapfen des Himmelreichs, also zum irdischen Haushalt des Himmelreichs, gehört das lebendige, kräftige Wort Gottes, das auf Erden verkündigt wird und das die Sünder auf den Weg des Lebens zieht und dort weiterleitet. Da gehört zum Beispiel die Glaubenstaufe dazu. Sie ist das Zeugnis des Verlassens des irdischen Weltreichs und das Gedächtnismal, das der himmlische König eingesetzt hat zur Gemeinschaft der Glieder seines Leibes und zur Erinnerung an sein rettendes Heil. Zum sichtbaren Haushalt des Himmelreichs gehört auch die Gemeinschaft der derzeit hier lebenden Glieder seines Leibes. In dieser Gemeinschaft ist die Predigt seines Wortes vorhanden, die Taufe und das Gedächtnismal wird dort dargereicht. Das sind alles sichtbare Dinge des Himmelreichs. Unsichtbar dagegen sind die Schätze und Güter des Himmelreichs, die verborgen sind und dazu gehört, was kein Menschenauge gesehen und auch kein Menschenherz je erfunden hat, da gehört der Friede Gottes dazu, der ja höher ist als alle Vernunft. Und die herrliche Lehre des Ewigen, seine Züchtigung und seine Erquickung und Versöhnung für uns, seine Heiligung und sein Seligmachen von gläubigen Herzen. Das sind die verborgenen Schätze, die dem Menschen von Natur aus nicht in die Wiege gelegt sind. Das sind Dinge, die wir weder sehen noch betasten können, weil wir im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Obwohl wir das alles ja real erleben und dabei sind wir doch auf Hoffnung hin berufen. Aber was für eine herrliche Zukunft haben wir damit vor uns? Wir sehen ja dabei nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn das Unsichtbare, das ist ewig. Das heißt, wir verlieren diese unsichtbaren Güter nicht mehr, in alle Ewigkeit nicht mehr. Was für ein gewaltiger Unterschied zu allem Zeitlichen. Wie geschrieben steht im 1. Korinther im Kapitel 2, wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie ihn erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und wir haben vorhin im Gleichnis gehört, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Und damit gemeint ist die aktuell irdisch jetzt existente Gemeinde, die sich leider an vielen Orten durch Namensschilder und örtliche Regeln und Willkür von ihresgleichen distanziert. Aber sie ist das äußere, sichtbare Netz, das im Völkermeer ausgelegt ist. Das Inwendige ist der Geist Gottes mit seinen himmlischen Gaben. Und die sind als die verborgene Perle, als der Schatz im Acker zu werten, die nur in die Herzen derer kommen, die durch treues Suchen und Arbeiten und Graben und rechtes Handeln mit dem Wort Gottes und Gebet sich als seiner wert und würdig erweisen. Wie davon geschrieben steht, so soll euer Bestes nun nicht verlästert werden, so steht es in Römer 14. Und der Schatz im Acker, das ist niemand anderer und nichts anderes als Jesus Christus. Er allein ist die eine gute Perle in der Schrift und auch in uns, sofern wir sie erworben haben. In ihm spricht uns ja die Schrift Liebe zu, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung am inwendigen Menschen als Geistesfrucht. Und die beiden ersten Gleichnisse sprechen demnach von Jesus Christus und von seinem Geist, den die Welt nicht sieht und nicht kennt, nachdem die Welt auch nicht fragt und nicht sucht. Und das dritte Gleichnis, das Netz, das ist seine Gemeinde im Völkermeer, die wie eine rettende Arche über der Sündenflut dieser Welt schwimmt. Ja, wie nun gestaltet sich das Gewinnen des Himmelreichs für uns? Von Geburt auf sind wir ja alle ohnehin auf Gewinn angelegt. Und was das Leibliche betrifft, sieht man das an unseren Sorgen und an unserem Trachten. Wir wollen, ja, wir müssen ja vorwärts kommen. Wir müssen es ja zu etwas bringen. Im Geistlichen ist es auch nicht viel anders. Der Mensch, der will ja immer etwas Neues hören und sehen und auch lesen und auch lernen. Wir haben hier eine Grundausstattung mitbekommen, eine Kraft, sozusagen ein Samenkorn, aber keine Frucht, denn die will ja erst erarbeitet sein, sowohl im Leiblichen wie auch im Geistlichen. Lassen wir das vorerst einmal so stehen. Da ist zum Beispiel ein Mensch, der vielleicht die besten Gaben von Natur aus hätte, aber sie interessieren ihn nicht. Er wendet nichts von dem an, was er mitbekommen hat. Er gebraucht nicht sein Gewissen, nicht die Gaben seines Verstandes, geschweige denn die seines Herzens. Und was wird aus solch einem Menschen? Nichts als ein wildes, ein unfruchtbares Feld. Dazu Jesus mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da sagt er, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Ja, vergeudete Gaben, verlorener Sohn. Na, schauen wir uns doch um. Die Erde ist ja reich an Gütern und Segnungen Gottes. Was immer der Mensch bisher auch daraus gemacht hat im Lauf der Zeit, in seiner Gier. Aber nahezu alles, das wir verzehren wollen, das müssen wir uns ja erarbeiten. Nicht wahr? Und deshalb zieht auch dann die Armut einher wie ein gewappneter Räuber über alle Lässigen und über alle Faulen. Weil der Acker, der wirft nur dann Gewinn ab, wenn ihn jemand zu nützen weiß. Für den Leichtsinnigen trägt er nur Disteln und Dornen. Jenen aber, die nicht durch Fleiß und Arbeit, sondern anders wie zu Hülle und Fülle gekommen sind, die ihr Brot nicht, wie Gottes Wort sagt, dem Schweiß ihres Angesichts essen, denen ist diese ihre Habe auch nicht bleibend zum Segen. Da nistet sich automatisch allerlei Sünde und Unruhe und Unfriede ein in den Häusern und es wirkt sich aus, auch wenn es nach außen lange noch ganz anders scheint. Aber wir kommen nun einmal nicht ohne das Sorgen unserer Existenz wegen durch diese Welt. Ohne Arbeit wird keine Hand rechtschaffen gefüllt, und wenn wir nicht treue Verwalter sind, dann wird uns auch genommen, was wir haben. Und das Wesentliche ist dabei jetzt, dass wir die rechte, die entscheidende Sorge wählen aus dem ganz großen Sorgenherd, das sich an den Wegen unseres so kurzen Menschenlebens lagert. Dass wir die rechte Segensarbeit finden bei all unserem Laufen und Rennen, und dass wir Treue und Klugheit üben in all dem Guten, das uns der Schöpfer anvertraut in diesem kurzen Pilgerlauf hier. Denn ein treuer Haushalter, der ist sehr viel wert. Und du musst ja etwas gewinnen in diesem deinem kurzen oder vielleicht langwierigen Leben. Na, das weißt du und Du hast auch recht damit. Das ist ja weise überlegt. Du musst. Wonach aber jagen denn die Menschen? Was achten denn sie als Gewinn? Der eine das Geld, der andere das Wohlleben, der nächste dies und der andere das. Betrachten wir das alles aber vom endgültigen Standpunkt aus, wo im Psalm 90 steht, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Dann, ja, was sehen wir denn dann? Dann sehen wir, wie gewonnen, so zerronnen. Denn der Acker dieser Welt, der birgt ja keinen Schatz in sich, der ausreichend genug wäre für unsere innere Not und den Tod und unser Herzeleid. Er kann die Seele nicht erlösen von ihrer inneren Plage, von der Sünde, ja, von der Sünde, die ihn von Gott trennt und die ihn nicht zu Gott kommen lässt. Die Sünde, die zerstört mir meinen Plan vom Himmel, die verwüstet mein Paradies. Aber ach, lassen wir doch nicht noch länger die Tage verrinnen und leben so locker weiter in dem bisschen irdischer Freude und Lust, die wir uns hier oft so mühsam zusammenraffen. Je mehr wir hier auf der Erde Gewinn machen, desto mehr verlieren wir ja, wenn wir schließlich wieder zur Erde werden, nicht wahr? Rechnen wir doch alles, alles zusammen, was wir hier ergattern konnten oder noch können, rechnen wir dann unser vergängliches Wesen zu all unserem Gewinn dazu. Was kommt dann unterm Strich heraus? Nichts als eine große, leere Null. Wir alle kennen das folgende Wort, und doch will es gerade hier zitiert sein aus Lukas 12, und er sagt ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? Ja, aber haben wir hier in unserem Wohlstand nicht all die Jahre ebenso gelebt und gestrebt, um das eine möglichst zu erreichen und zu sichern? Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Sind wir denn dazu auf dieser Welt, damit wir so enden? Ist das alles nicht so gesagt und gemacht von Gott, dass es uns ein Wegweiser ist zu ihm? Zu ihm, der ganz allein Unsterblichkeit hat und der ganz allein einen ewigen Erlösungsschatz für uns bereithält, für unsere menschliche Vergänglichkeit, für unsere Armut und Sündhaftigkeit? Tragen wir unsere Herzen doch dorthin, zu ihm, zu seinem Schatz, wenn wir nicht leer in die Ewigkeit gehen wollen und wir nicht reich für Gott und von Gott sind, wenn man uns dann zu Grabe legen wird. Denn sonst hätten wir aus unserem Pilgerlauf statt dem rechten Gewinn sogar noch ewigen Schaden mitgebracht, nicht wahr? Und so steht auch in Matthäus 6 in der Bergpredigt, wie Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und in Lukas 12 steht, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Damit zurück zum Schatz des Himmelreichs. Ja, freilich liegt jetzt auch die Gabe und Gnade Jesu Christi nicht einfach offen vor unseren Füßen. Sie sticht auch nicht einem jeden ins Auge, wie die Sonne am Himmel. Nein, der Schatz des Himmelreichs, der ist zwar sehr wohl verborgen in einem Acker, aber so, dass er zu finden ist von jedem, der treu das himmlische Ackerwerk durchforscht, denn dieser Schatz soll nicht ein vergrabenes Gut bleiben, sondern er soll gefunden werden. Aber warum dann verborgen? Von wem soll er denn gefunden werden? Vom fleißigen Arbeiter soll er gefunden werden, weil er nicht einem Lässigen in die Hände fallen soll. In Lukas 11 sagt Jesus, ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. In Matthäus 13, er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Jetzt fragt sich vielleicht aber doch mancher, was, wo und welcher ist denn der Acker, in dem der Schatz des Himmelreichs dann zu finden ist? Nun, der natürliche Mensch, der ist ja nichts anderes gewohnt, als immer zuerst in sich selber zu suchen, in seinem eigenen Herzen und im eigenen unreinen Dichten und Trachten. Und dann sucht er weiter in der Welt, deren Weisheit Gott aber zunichte macht, wie wir aktuell ringsumher zur Genüge ja beobachten können, und wo er den Verstand der Verständigen verwirft. In der Welt, wo man immer weiter lernen und studieren kann und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Dort, wo Menschen regieren, wo Menschen anderen Menschen Rat erteilen, Esoteriker, Philosophen, Psychologen. Sie selber sind aber allesamt Brunnen ohne Wasser, wolkengleich, vom Sturmwind getrieben und locken doch mit hochfahrenden, leeren Reden die Mitmenschen an und verheißen ihnen Freiheit, obwohl sie doch selbst Sklaven ihres Verderbens sind. Nein, dort ist er nicht zu finden, der genannte Acker. Der Acker mit dem Schatz des Himmelreichs ist das Wort Gottes. Und recht besehen auch die hier lebende Ekklesia, die Herausgerufene, die Glieder am Leib Christi, die sich herausrufen haben lassen aus diesem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, und zwar dann, wenn in dieser Gemeinschaft das Wort Gottes recht geteilt wird. Ja, dort sind die Schätze der Weisheit, der Gerechtigkeit und der Errettung, in dieser Haushaltung der Geheimnisse Gottes für die Menschen nach seinem Willen finden wir sie. Wie ist es aber nun mit uns, wenn wir immer nur flüchtig diesen Acker, das Wort Gottes, durchlaufen, so obenhin, ohne uns wirklich Mühe zu geben im Herzen mit dem Gesagten, Gelesenen und Gehörten, dann sind wir doch nur wie Spaziergänger, die selbstzufrieden über irgendeinen Acker dahinlaufen, in welchen aber der himmlische Schatz verborgen ist, nicht wahr? Und solche Leute werden nie den Schatz finden und ihn nie heben. Und wie viele, die sich Christen nennen und die eine Bibel zu Hause haben, die auch Predigten beiwohnen, die beten und christliche Betrachtungen anstellen, bleiben doch arm am inwendigen Menschen vor Gott und sind und werden nicht reich für ihn. Die Sünde nimmt ja nicht ab in ihnen, denn sie beanspruchen den nicht, der sie wegnimmt. Die Versöhnung, die dringt ja gar nicht durch in ihr Herz und das wird auch so nie zu Licht. Ihr Geist ist nicht gekräftigt und geheiligt durch Gottes Wort und Gnade und ihr Wandel geschieht nicht im Frieden Gottes. Warum? Warum das alles? Weil sie dem Schatz im Acker nicht mit allem Ernst nachgraben, weil sie nicht im Wort Gottes und in der Predigt mit allen Kräften suchen, was denn dort zu finden wäre, der Schatz Gottes. Wahrheit, Liebe, Heiligung und Erlösung in Christus. Was hilft's uns denn, wenn wir von anderen hören oder in ihren Büchern lesen, dass und wie sie den ewigen Lebensschatz gefunden haben und jetzt nirgends anders mehr hinwollen und wir selbst irren immer noch herum und jagen hier und da diesem und jenem Nichtigen nach und müssen uns schließlich selber fragen, was wird denn einmal sein? Was wird bei dir wohl übrig bleiben, wenn Gott deine Seele von dir fordert? Wird dich dann dein Unglaube selig machen? Dein ewiges Streiten und Herunterhandeln der Worte der Wahrheit, dein Besserwissen, dein Ungehorsam gegen das Evangelium? Deine Gleichgültigkeit Christus gegenüber und gegen die Seinen, wird dich das vielleicht selig machen? Sollte das der Schatz sein, dessen wir uns im Angesicht Gottes freuen wollen? Der Schatz, der uns ewiglich speist? Wir sind doch Menschen mit einer unsterblichen Seele, die von Gott kommt und die von Gott auch zurückgefordert und gerichtet werden wird, die aber zugrunde geht, wenn wir nicht reich sind, in Gott und vor Gott. Bedenken wir doch, was wir tun. Betrügen wir uns nur nicht selbst und lassen wir uns nicht verführen von dem Trug dieser Welt. Einen ganz köstlichen Schatz hat Gott, unser Erbarmer, uns heruntergesandt vom Himmel. Er selber bringt ihn uns entgegen in seinem heilsamen Wort. Ja, wären wir wirklich so stolz, dass wir sagen, wir brauchen ihn nicht? Wäre das möglich? Es ist so. Denn wie viele verhalten sich so Tag für Tag, Sonntag für Sonntag, Woche für Woche? Wollen solche wirklich nicht die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes an sich heranlassen? Wollen solche wirklich lieber seiner heiligen Richtermacht gegenüberstehen? Das vielleicht nicht, aber sie rechnen trotzdem keinen Tag damit, dass in dieser Nacht ihre Seele gefordert werden kann von ihnen. Also Mensch, wer immer du bist, bedenke doch, was du tust, was und wen du erwählst. Alle, die jetzt zuhören, wären berufen, den ewigen Schatz zu gewinnen in dieser Zeit, in dieser so armen, vergänglichen Welt. Und so wahr wir eine Bibel haben und eine rechte Predigt hören können, so wahr sind wir schon im Besitz des Ackers, in dem der göttliche Schatz verborgen ist und von uns gefunden werden will. Doch nun zum Schatz selber. Ihr kennt ihn doch, den Mann mit dem Kreuz und mit der Krone Gottes auf dem Haupt, den Blutzeugen der Liebe, mit der Gott euch liebt, ihn, den Fürsten des Lebens, der immer noch umhergeht und sucht, was verloren ist, weil ihn danach dürstet, Sünder selig zu machen. Und ihr habt gehört, wie arm er geworden ist, damit er euch reich machen kann, reich am Schatz seines Vaters. Und wer möchte sich ihm verschließen? Könnte sich auch nur einer für weise und gut und gerettet halten, der ihn, seinen Heiland, von sich stößt oder links liegen lässt? Er bedenkt genau, was ihr tut und was ihr wählt, denn es gibt eine schreckliche Reue, einen herzzernagenden Wurm, der in Ewigkeit nicht stirbt. So wie einst Aaron ausgerufen hat, her zu mir, wer dem Herrn angehört. So auch wir jetzt, zu dieser Stunde. Du, Jünger Jesu, du, auserwähltes Geschlecht, du, Volk des Eigentums, her mit euch zum Herrn, her zu eurem Herrn, vor dem sich doch jedes Knie beugen muss im Himmel und auf Erden, heran zu eurem Schatz und schämt euch nur nicht seines herrlichen Evangeliums. In Christus allein ist dem Menschen gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung von allem Übel. Sucht ihr Menschen, sucht ihr Staubgeschöpfe, sucht nach diesem Schatz und sucht emsig. Ohne Suchen wird es kein Finden geben, ohne Durst und Hunger nach Gerechtigkeit keine Sättigung, ohne Arbeit gibt es keinen Gewinn. Da gehen wir ihm nach, dem göttlichen Schatz in der Bibel, suchen wir ihn überall zu finden, richten wir unser ganzes Denken und Dichten und Trachten darauf aus, dass wir ihn überall finden, seine Worte, seine Lehre, ja ihn selbst und seine Gnade. Wie würdest du wohl an einem Acker arbeiten, von dem du weißt, dass er einen kostbaren Schatz verbirgt? Alles würdest du doch daran setzen, alles ihn zu finden, nicht wahr? Ach, wie viele wurden schon betrogen, weil man ihnen verborgene Schätze vorgegaukelt hat. Seefahrer, Taucher, Goldgräber, Glücksjäger und Religiöse und Charismatiker. Aber hier in den Worten des Heilands, da ist kein Betrug. Der Schatz ist ja wirklich da und er will auch in der Tat gefunden werden. Es ist wie, wenn Kinder etwas entdecken und finden sollen, was wir ihnen verstecken. Oder Arbeiter oder Hungrige und Durstige, für die etwas bereit liegt. Ja, speziell für sie, ganz für sie speziell. Um sie anzureizen, zum Suchen, zum Nachgraben und zum Arbeiten. Hier fallen wir keinem Betrüger in die Hand, keinem Menschen. Hier gehen wir keinem Scharlatan auf den Leim, wie unsere ersten Eltern im Garten in Eden. Hier ruft er, der König der Wahrheit, er die Wahrheit selber, kommt her, arbeitet auf meinem Acker und findet den Schatz. Ich mache euch reich für Gott und ich mache euch selig in Gott. Paulus schreibt ja dazu im Philipper 3, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christus Jesu, meines Herrn, um dessen will ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und wie recht hatte Paulus damit? Und auch die Jünger Jesu, betrachten wir sie doch, wie ihnen so wohl geworden ist im tiefsten Herzensgrund. Sie sagen, wir haben ihn gefunden. So sagen sie, ihn, in dem Gott die Sünde rettet. Und wie sie Frieden gehabt haben, unter irdischen Kummer und Mangel, eine Freude, die niemand ihnen nehmen oder ihnen verderben hat können. Wie selig waren sie, denn nichts konnte sie mehr scheiden von der Liebe Gottes. Weder Gewalt, noch Leid, auch keine Zukunft, kein Tod, weder Hohes noch Tiefes. Aber es ist doch ganz klar, wer den Schatz des Himmelreichs findet im Acker Gottes, in seinem Wort und in der Gemeinschaft der Heiligen, der verkauft dann doch alles andere Übrige, was er hat, und er kauft diesen Acker. Aber es gibt leider so viele, die nicht einmal die Zeit und Mühe aufwenden, ihn zu suchen, ihn ernsthaft finden zu wollen, wie wohl Gott doch genau dies im Sinn hat für sie und ihnen behilflich wäre bei jedem Schritt und Blick und Seufzen. So muss doch nur ein Mensch sagen, Herr Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Und keiner wird leer ausgehen. Aber nein, tausend Wenn und Aber, Zweifel und Bedenken, Millionen Ablenkungen und emsige Weltbetriebsamkeit halten sie fern vom Acker und damit auch vom kostbaren Schatz des Himmelreichs. Leer werden sie ausgehen. Nackt werden sie dastehen, mittellos vor Gott, wenn ihre Seele von ihnen gefordert wird. Und es kann noch in dieser Stunde sein. Und so gern hätte er sie beschenkt, hätte sie finden lassen bei ihrem Suchen, hätte ihr Rufen so gerne erhört, hätte ihnen aufgetan, wenn sie nur angeklopft hätten. Wie sehr ist Gott doch bemüht, uns Sündern mit Gleichnissen sein Heil nahezubringen. Aber wie kann denn das Himmelreich mit seinem Christusgeist und seinem Christusschatz überhaupt einkehren in ein menschliches Haus und Herz bei all dem Widerspruchsgeist, der in diesem Haus herrscht? Na, rechne nur. Ja, rechne, ganz kaufmännisch darfst du das angehen vor Gott. Darfst die Sache abwägen, einschätzen, tu das. Nun, wie ist es? Ist das, was einem Menschen die verklagenden Gedanken des Gewissens aus dem Herzen nimmt? Ist das, was ihn mit Gott ausgesöhnt hat? Ist das, was seine zeitliche Trübsal hier auf Erden aufwiegt mit himmlischer Herrlichkeit? Ist das nicht diese eine gute Perle, die mit all deinem Vermögen nicht so teuer bezahlt wäre? Mit all deinem Geld, mit all deiner Zeit, mit all deiner Gesundheit, mit allem, was du hast? Ach, du glaubst das nicht. Dann geh doch einmal hin zu denen, die in größten Seelennöten sind und in Todesängsten. Die werden dich schnell überzeugen, wie gern sie von ganzem Herzen alles, all ihr Wissen, all ihr Können und ihr ganzes Vermögen daran geben möchten, nur um diese eine Perle, diese unbezahlbare Perle des Himmelreichs zu besitzen, Jesus Christus, für die Seligkeit ihrer Seelen. Breitet nicht deswegen, nämlich um Menschen in sein Reich zu bitten, der barmherzige Gott sein Wort und dessen Verkündigung und seine gehorsamen Kinder wie ein Netz über die Welt aus, um uns seine Liebe zu erzeigen, die wir alle doch längst durch das teure Opfer seines Sohnes mit ihm versöhnt sind, damit er die kostbare Perle des Lebens in unsere so zerrüttete Haushaltung hineinbringt. Gott rufet noch, willst du nicht endlich hören, so klingt es im Lied von Terstegen. Und so ertönt es immer, immer noch über dem Völkermeer der Welt. Gott ruft noch, Gott ruft bis zu dieser Stunde, um die verirrten Sünder aus der Finsternis zu retten und das mit versöhnter Stimme, um sie zu versammeln als seine Kinder in seinem Haus und ihnen das ewige Leben zu geben. Das ist sein Gebot, das ewige Leben. Mehr noch will er geben. Auch den Geist der Kraft und der Liebe und dazu alle Tugend und Herrlichkeit für die Gotteskinder, die für sie bereit liegt in Christus, der Gottes unaussprechliche Gabe ist, der große Schatz. Viele, viele sind berufen, aber nur wenige lassen sich hier auserwählen. Manche irritiert auch das große Netz, weil sich so viel verschiedene Gattung findet darin. Ja, die Fische, die sind ja bereits im Netz, bevor sie es überhaupt gewahr werden. Und es finden sich alle Arten darin. Na, wundert euch nicht. Lasst euch selber dadurch nicht abhalten vom Graben nach dem Schatz im Acker, wenn auch viele herumsitzen, eigenartig wirken und ablenkend auf euch einreden. Na, wundert euch nicht, denn es sind gute und auch faule, gerechte und böse dabei. All diese Gattungen, die sitzen mitten unter uns. Was tun? Es ist jetzt nicht die Zeit, sie auseinanderzuhalten, es ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern es ist die Aufgabe der Schnitter, der Engel, zum von Gott festgesetzten Zeitpunkt. Sind wir nicht vielmehr dazu gesetzt, noch viele Kranke im Netz auf den herrlichen Arzt hinzuweisen und die Sünder zu ihrem herrlichen Heiland zu bringen und sowohl Böse wie auch Gute zu seinem Kreuz zu weisen, auch sogenannte Gute? Wir sind ja gar nicht in der Lage, die Netzgenossen zu verändern. Aber der, der das Reich der Himmel gebracht hat, der kann das bei jedem von ihnen tun, bei jedem, der gewillt ist, sich heilen zu lassen. Im Lukas-Evangelium steht an einer Stelle: Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Alle, heißt es hier, alle. Und Jesus sagt, bevor er ans Kreuz ging: Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Alle. Alle hat er zu sich gezogen, alle sind in ihm gerettet, aber es wollen ihn nicht alle, ihn, den großen Schatz, die eine kostbare Perle. Er aber ruft sie jetzt immer noch zu sich durch sein Wort in dem Netz, in dem auch wir uns befinden. Wer am Ende eingehen wird in die Herrlichkeit, das bestimmt er. Er wird die Engel aussenden und sie werden die Guten von den Faulen scheiden. Und deshalb können wir jetzt auch keinen Menschen als unwiederbringlich verloren aufgeben und ihn verwerfen. Denn Gottes Barmherzigkeit ruft heute noch alle Sünder zu sich. Nicht nach ihren Werken, wie die Religiösen uns weismachen wollen, sondern nach seinem Vorsatz der Gnade, nach seiner Barmherzigkeit. Das ist doch auch unser aller Bekenntnis, wenn wir kommen durften. Nicht wahr, wie in Titus 3 steht, denn auch wir. Wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Andererseits sind aber damit alle die nicht entschuldigt und der Verdammnis entkommen, die trotz der Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes und der Gemeinschaft seiner Heiligen faul und böse bleiben, die nicht suchen, die nicht anklopfen. Denn Gottes Gnade ist uns nicht erschienen und nimmt uns nicht in Zucht, damit wir bleiben, was wir vorher waren oder gegenwärtig immer noch sind, ungläubig und unrein, fern vom Heil Gottes und nicht im Stand der guten Werke erfunden, die Gott zuvor für uns bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Sondern die göttliche Gnade, seine tätige Hilfe, die stünde uns 24 Stunden am Tag bei. Sie will und soll uns vielmehr ja erziehen, zur Verleugnung des ungöttlichen Wesens und der weltlichen Lüste. Wir sollen in einem züchtigen, gerechten und gottseligen Leben hier wandeln, als Bürger seines Himmelreichs und damit als Fremdlinge auf dieser Welt. Und dazu ist uns alles gegeben, wir haben alles dazu erhalten in Christus. Christus hat sich ja selbst dafür gegeben, um uns zu erlösen von allem, was vor Gott nicht recht ist. Denn durch das Wort Gottes, das bei und in uns wohnt, und durch den Geist Christi samt seiner Gnade, sollen wir ja gereinigt werden, dem großen Gott und unserem Heiland Jesus Christus, als ein Volk des Eigentums, das fleißig ist und tüchtig ist, zu guten Werken. Steht in Titus 2, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Und im zweiten Timotheusbrief steht, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Aber es ist und bleibt eine traurige Wahrheit, dass die so reiche Gottesgnade, die für jeden zugänglich ist in der Bibel und von uns sogar gelehrt werden darf, von seinem Volk des Eigentums an so vielen so vergeblich ist. Sie bleiben faul, sie bleiben böse, statt sich innen und außen zu reinigen, wie ihr Herr rein ist. Ja, sogar der Name Christ, den sie sich beigelegt haben und damit die verhängnisvolle Einbildung auf denselben, wird zum Verderben. Sie sehen ja die gleiche Gattung wie ihresgleichen neben sich im Netz schwimmen. Und das ist ihr verderblicher Trost und bestärkt sie noch in ihrer Trotzhaltung. Jedoch unser aller Tage hier werden einmal ein Ende haben. Die ganze Welt wird ein Ende haben und die Gnade zur Errettung mit ihr. Und dann kommt der Tag Gottes, an dem die letzte Scheidung stattfindet. Die Sammlung, die bis dahin durch Menschenhand geschehen ist, die wird dann beendet durch die große Scheidung, die dann durch die Hand der Engel geschehen wird. Die Engel werden ausgehen vom Thron Gottes und des Menschensohnes auf seinen Befehl hin. Sie werden mitten aus den vielen Bösen die wenigen Gerechten gezielt und richtig herausscheiden. Die Faulen, denn es gibt ja dann nur mehr zwei Gattungen, die Faulen werden sie hinauswerfen, hinaus in den entsetzlichen Feuerofen mit dem Heulen und Zähneknirschen. Und solange das Netz jetzt noch draußen durch das Völkermeer gezogen wird, fängt es immer noch Fische jeder Art, ohne dass uns eine Unterscheidung möglich wäre, die das Unbrauchbare ausschließen würde. Am Ufer aber findet diese Scheidung dann statt. Und dann wird offenbar, was faul ist und was gut, was böse geblieben oder gerecht gemacht. Und das geschieht nicht mehr nach Menschenwort und Menschenmaß, denn die Sünde in uns, die verdreht ja nahezu alle Begriffe im Lauf der Zeit, auch gut und böse. Im Reich dieser Welt herrscht ja nur Unwahrheit, Verdrehung und Verwirrung. Hier sind alle Menschen von Gott als Lügner deklariert. Im Reich Gottes, da gibt es das alles aber nicht. Und deswegen muss die Scheidung geschehen zwischen denen, die alles eigene verkauft haben, weil sie den Schatz im Acker finden wollten und die gute Perle gekauft haben. Uns allen sagt der Herr, es kommt der Tag, dann ist das Netz voll. Wie anfangs gesagt, wenn es aber voll ist, so ziehen sie es heraus an das Ufer, sitzen und lesen die Guten in ein Gefäß zusammen, aber die Faulen werfen sie weg. Also wird es auch am Ende der Welt gehen, die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappen sein. Und Jesus sprach zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Und sie sprachen, ja, Herr. Möge der Herr, in dessen Mund kein Betrug gefunden wurde und der keine Menschenseele verderben will, sondern sie retten, sie selig machen, der Herr, der aber auch bereit ist, einem jeden von uns zu vergelten, nach unserem Gehorsam oder Ungehorsam, möge der Herr uns lehren und uns zu bedenken geben, was zu unserem Frieden dient. Amen.